Hallo liebe Zuschauer, hallo Vincenzo, hallo Yvonne, hallo Wolfgang. Wir haben ein weiteres Interview übers Internet. Hallo alle zusammen.
Hallo alle zusammen.
Hallo.
Hallo. Schön.
Vincenzo, wir leben ja etwas in einer etwas speziellen Welt momentan. Ich meine, vielleicht ist es immer so, ich weiß es nicht, aber scheint mir gerade so. Ist es noch möglich, spirituell ausgerichtet jetzt zu leben in der aktuellen Zeit?
Natürlich. Natürlich, es ist immer möglich, spirituell ausgerichtet zu leben. Denn in Wahrheit gibt es natürlich nur das spirituell ausgelegte Leben, wenn man es ganz streng betrachtet. Denn die eigentliche Suche des Menschen ist ja die, dass er nach Glück strebt, nach Erfüllung, nach sich selbst im Endeffekt. Denn das, was man wirklich ist, ist Erfüllung, ist Frieden, ist Seligkeit. Und ob es jetzt erstmal in der äußeren Welt vermutet wird, und man ist in Geld und berühmt sein und was weiß ich, in was allem sucht oder in Beziehungen. Und dann später die Suche, dieselbe Konditionierung übrigens, dann im Inneren stattfindet, wo man dann halt nach Erleuchtung, Erwachen oder dem Non-Dual nachstrebt. Das spielt letztendlich keine Rolle. Das alles ist bereits schon die Gnade, die Spiritualität, die aus sich selbst heraus passiert. Und jetzt nochmal speziell zu der heutigen Zeit. Es ist letztendlich immer die heutige Zeit, aber ich weiß natürlich, was du meinst mit der heutigen Zeit. Diese mit deren Verordnungen kann sogar dazu dienen, dass es für viele Menschen nochmal einen größeren Zugang darstellt, nochmal für mehr Menschen. Denn dadurch, dass wir jetzt mehr Einschränkungen haben, haben wir auch gleichzeitig relativ gesprochen weniger Ablenkungen. Das heißt, es gibt natürlich immer, da alles bereits die Einheit ist, auch das spontane Erwachen, dass man ins Kino geht und auf einmal peng und da ist nur Einheit. Aber es ist ja auch für viele Menschen so nach wie vor, dass wenn sie sich zurückziehen in die Ruhe, in die Stille, dass sie dann scheinbar eher damit in Berührung kommen. Und in der heutigen Zeit, wo wir so viele Einschränkungen haben, ist es daher kann es auch einen positiven Effekt haben für viele, dass sie jetzt gezwungenermaßen mal sich etwas einschränken müssen mit den sogenannten Ablenkungen und dadurch auch die Chance sich auftut, für viele Menschen global betrachtet vielleicht eher in die Stille zurückzufinden. Und so ist die heutige Zeit nicht nur auch bietet sie auch die Möglichkeit, spirituell zu leben, sondern sie hat vielleicht auch noch für den einen oder den anderen ein größeres Potenzial sogar dazu, wie alle Zeiten, die immer mit Herausforderungen belegt waren.
Wie macht man das, zu sich selbst zurückfinden?
Das ist das Machen, was man nicht machen kann. Daher könnte ich dir jetzt alles und nichts sagen und nichts davon würde falsch oder richtig sein. Aber eine Möglichkeit wäre einfach in die Stille zu gehen oder still zu sein, nach innen zu schauen. Genauer gesagt, ein anderes Wort für Stille oder Stillsein ist, zu beobachten, was gerade vor sich geht. Das wäre vielleicht der technisch günstigere Hinweis.
Also in Meditation zu gehen.
Man kann es Meditation nennen, man kann es aber auch, es hat keinen Namen. Machen wir es mal ganz praktisch. Wenn man genau beobachtet, was gerade vor sich geht, innen wie außen, inklusive des Gedanken, der glaubt, dass er gerade beobachtet, das ist Meditation. Und wenn die Meditation tief und reif genug ist, gibt es nur noch Meditation. Oder da ist nur noch das, was man nicht beschreiben kann und was gleichzeitig ohne ein zweites ist. Ein anderes Wort dafür wäre Seligkeit.
Und für Menschen, die schon, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auf dem spirituellen Weg sind und vielleicht schon einen Lehrer oder Guru haben, für die ist es aber auch eine Einschränkung, wenn sie dem nicht mehr persönlich, also in Person, von Körper zu Körper begegnen können, in der Präsenz sein können, oder?
Nicht wirklich, nur scheinbar. Scheinbar ja, aber in Wirklichkeit nein. Denn der wahre Guru, der wahre Meister ist das, was sich gerade zeigt, exakt wie es sich zeigt. Das heißt, wenn man zu Hause sitzt, alleine, isoliert und man starrt sich die weiße Wand an und denkt, ich wäre lieber bei meinem Guru, ist eigentlich schon die Situation selbst der Guru. In Wahrheit gibt es nur den Guru, gibt es nur den Meister, gibt es nur das Göttliche. Und da ist es das, was ist. Jede Zeit, jede Herausforderung ist diese, nennen wir es mal, Designsfühlung, der Energiestrom, der Halsstrom, die Präsenz, wie wir es nennen wollen, die Einheit. Es gibt nur das. Somit hat jeder Augenblick dasselbe Potenzial, weil jeder Augenblick dasselbe ist. Und manchmal, wie gesagt, das Göttliche kennt keine Fehler, das Göttliche ist absolut. Ist es vielleicht jetzt genau die Zeit, dass Menschen, die vielleicht scheinbar nicht wirklich genug Vorbereitung hatten, mit ihrem Guru zu sein, jetzt mal auf sich selbst gestellt sind? Das kann man als eine Prüfung, eine göttliche Prüfung ansehen, die man eigentlich nicht vermasseln kann. Denn das, was sich zeigt, muss nur gesehen werden. Es muss nicht gemeistert werden. Wenn man sieht, dass man ein Feigling ist, dass man Angst hat, dass man mutlos ist, dass man einfach nicht zurechtkommt. Wenn man das sieht, beginnt schon die Heilung. Man muss es ja nicht versuchen zu verändern. Derjenige, der es verändern will, ist die Krankheit. Derjenige, der Angst hat und gerne mutig sein will, das ist die Krankheit, die weiter gefördert wird. Man muss nur das sehen, was sich zeigt. Und das, was schaut, bringt die Heilung in das Geschaute. Das ist das ewige Missverständnis bei den Suchenden. Sie wollen immer ihre Probleme lösen, statt sie einfach nur anzuschauen. Denn nochmal zur Erinnerung, alles, was dem Licht ausgesetzt wird, wird zu Licht oder offenbart sich schon als das Licht. Und du bist das Licht der Welt, das schaut.
Man hat nun jetzt nicht jeden spirituellen Lehrer als Meister, sondern oder als Guru oder als spirituellen Freund, egal wie man es ausdrückt, sich ausgesucht, sondern da ist ja eine bestimmte Vibration zu diesem Menschen, die besonders anziehend oder einladend ist. Und diese Vibration von Mensch zu Mensch zu spüren, das ist im Moment aber nicht möglich. Also das find ich persönlich schon als schade, oder das kann auch wehtun sogar, das nicht spüren zu können. Vielleicht ja, durchs Video oder durch Live-Videos vielleicht auch in gewissem Maße, aber nicht jemand wirklich direkt zu begegnen, ist irgendwie doch noch was anderes, oder?
Ja, ja und nein. Schau, es ist so, letztendlich sage ich dazu ja, denn live ist immer live, sagen wir es mal so. Aber, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser. Aber schau, es ist halt relativ gesprochen schade und es ist relativ gesprochen auch wesentlich, könnte man sagen, günstiger für den einen oder für den anderen, wenn es ein Live-Zusammensein ist, mit Berührung, mit im selben Raum sein. Ganz klar, es ist menschlich, es ist einfach, wir sind halt Menschen, wir ergänzen uns einander, wir sind der Austausch, es ist ganz richtig, was du sagst, sehe ich genauso. Jedoch zeigt es auch immer wieder, dass selbst eine Tonbandaufnahme, ein Buch, und wenn wir dann schon die Technik haben, irgendwas muss sie ja gut sein, ne? Dann haben wir mindestens jetzt diese Live-Übertragungen, wo man sich auch in die Augen schauen kann. Dort ist dieser Effekt mit der Präsenz, der Seinsfühlung absolut auch gegeben. Zum Beispiel bei meinen Online-Satsangs ist es jetzt so, dass die Zuschauer alle in die Präsenz fallen, auch wenn da scheinbar ein Monitor uns trennt. Denn in Wahrheit gibt es natürlich keine Trennung. Ich kann jemanden eine Unterschrift schicken. Die ganze Frequenz von mir ist in dieser Unterschrift drin. Es ist letztendlich ein mystisches, energetisches Phänomen, wenn man es weiß, wenn man es versteht. Aber relativ gesprochen, je nach Mensch, wie du es schon richtig sagst, je nach Konditionierung, je nach Stärke der Identifikation, ist es natürlich vorteilhafter, live vor Ort zu sein. Und es ist dann schade, wenn man sich dann mit zweit- und drittrangigen Dingen zufriedenstellen muss. Aber nochmal zur Erinnerung, sie können auch ihren Zweck genauso gut erfüllen, weil alles dieselbe Essenz ist. Das ist das Heilungsangebot, was wir heute haben und nutzen sollten.
Du hast eben gesagt, in die Präsenz fallen. Ist Präsenz irgendwas, wo man mal weg von gehen kann, wo man rausgefallen sein kann?
Ja, es kommt jetzt immer wieder auf die Perspektive an. Weißt du, ich kenne keine Präsenz. Ich fühle keine Präsenz. Ich weiß gar nicht, von was ihr redet. Da ist nur das. Und wenn da nur das ist, kann ich ja auch nicht sagen, ich habe das, ich bin das, ich fühle das, ich teile das. Aber solange da ein Ich-Gedanke ist, der glaubt, ich bin hier dieses Zentrum, weil im Kleinkindalter von circa 3 Jahren diese Basisidentifizierung passiert ist, sodass ich denke, ah, ich bin der Name, ich bin das, ihr seid alle von mir getrennt, ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen, ich habe höchstens 100 Jahre Zeit, also muss ich so viel sammeln wie möglich. Und nachdem ich überall versagt habe, was ja auch gut ist, das ist der Sinn des Lebens, auf relativer Ebene zu versagen. Versagen heißt nicht, dass man unter der Brücke gelandet ist. Versagen tun auch die Leute, die unendlich Güter, Reichtümer, berühmt geworden sind und dann irgendwann mal sagen, ja, jetzt habe ich alles und fühle mich noch genau wie zuvor. Dieses göttliche Versagen führt dann dazu, dass man irgendwann mal nach innen geht und dann kommt man mit was in Berührung. Aber das ist natürlich ein Missverständnis. Man kann nicht das fühlen, was ohne ein zweites ist. Da gibt es kein Subjekt, beziehungsweise kein Subjekt, das das Objekt der Seins, was ohne ein zweites ist, fühlen kann. Und solange da ein Ich-Gedanke ist, der unbeaufsichtigt ist, und das Einzige, was relativ gesprochen eine scheinbare Nichterkenntnis verursacht, ist, dass man nicht all seine Gedanken sieht. Man sieht meistens die Gedanken wie, das ist die Welt, das sind die weltlichen Probleme, das ist die Steuererklärung, das ist die heutige Zeit mit ihren Problemen. Aber sobald der Gedanke kommt, ich fühle die Präsenz und die fühlt sich so toll an, dann wird das nicht als Gedanke erkannt. Und deshalb sitzen Leute 20, 30 Jahre lang in Meditation und wachen scheinbar nicht auf. Und der Gedanke, jetzt sitze ich 30 Jahre hier und bin nicht aufgewacht, ist auch wieder ein Gedanke. Das Sein kann nicht erwachen. Das Sein kann nicht erleuchten, kann keine Fortschritte oder Rückschritte machen. Das, was spürbar ist, in Anführungszeichen, wird nicht mehr. Das ist vollkommen. Da gibt es keine Wandlung. Aber der Ich-Gedanke, der immer wieder dazwischen kommt und sagt, ich fühle es, ich habe es, ich teile es, ich bin damit, der wird noch Millionen von Jahren da sitzen. Und es wird immer dasselbe Gefühl entstehen. Ja, nicht schlecht, aber ja, da fehlt noch ein bisschen. Noch ein bisschen sich reinigen, noch ein bisschen an sich arbeiten, noch ein bisschen grünen Tee trinken. Sehen oder nicht sehen, ist hier die Frage. Und bis dahin ist es einfach Interpretationssache. Kann man in die Präsenz fallen oder nicht? Gibt es ein Ich, das reinfallen kann oder nicht? Und wenn das Ich den ganzen Tag dann Non-Duality nachplappert und sagt, es gibt kein Ich, da ist niemand, da ist keiner, nichts passiert. Das muss gesehen werden. Dann hört es von sich, aus sich selbst heraus auf. Oder genauer gesagt, hat nie begonnen. Bis dahin ist man nur ein Papagei. Die Papageien müssen auch noch Millionen Jahre weiter da sitzen.
Okay, ich bleib mal mit meiner Präsenz hier, aber ich lasse jetzt die anderen mal fragen.
Wie ist denn das jetzt, wenn Stille erfahren wird? Stille, Weite, Leere. Ist das dann nach deiner Auffassung auch etwas, was man als im weitesten Sinne Gedanke bezeichnen könnte? Denn bei vielen Lehrern ist das ja so, dass das dann als Aufwachen bezeichnet wird.
Ja, hier sind wir auch wieder bei den Ideologien. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie jemand etwas rüberbringen möchte. Ne? Es gibt ja für jeden Topf einen Deckel. Und so kann es sein, dass 10 verschiedene, nennen wir sie mal Lehrer, etwas anderes sagen, aber dasselbe meinen. Das ist dann die Konzeptkrankheit, die habe ich in meinem Buch beschrieben. Und das ist ein Kapitel, das kann ich jedem Menschen auf dieser Welt empfehlen, das Kapitel über die Konzeptkrankheit sich durchzulesen. Aber gut, machen wir eine ganz kurze Inhaltsangabe darüber. Im Endeffekt ist es so, die Präsenz kann nur so lange erfahren werden, wie da ein Erfahrender ist. Ist logisch, ne? Und der Erfahrende ist ein Gedanke. Weil woher weißt du, dass eine Erfahrung stattfindet? Weil du sie wahrnimmst. Nimmst du keine Erfahrung wahr, gibt es keine Erfahrung. So. Aber das, was du wirklich bist, ist keine Erfahrung. Es ist das ewige Leben, wie Jesus es sagte. Und im ewigen Leben kann es nichts geben, was vergänglich ist. Und Seher, Sehen und Gesehenes sind vergänglich. Also solange das Gefühl von Seher, Sehen und Gesehenes existiert. Ja.
Darf ich mal unterbrechen?
Ja, gerne.
Es gibt doch auch Menschen, die, von denen man sagen würde, die sind aufgewacht. Wenn also das, scheinbar, wenn also das, was ich bin, nicht erfahrbar ist, woher wissen dann diese Menschen, dass sie aufgewacht sind? Denn die können ja teilweise sogar sagen, ich bin aufgewacht 2003 oder 2012. Ist da dann nicht doch eine Erfahrung?
wenn sie es so sagen, um zu kommunizieren, weil sie wissen, das Gegenüber versteht nur diese Sprache, dann ist das in Ordnung. Dann ist das eine Art Wortkommunikation, eine Art Kommunikationsbrücke. Ne? Aber wenn sie es so meinen, dann ist da definitiv noch die Suche am Laufen. Denn im tiefen Schlaf ist man ja immer noch das, was man ist. Und da gibt es kein Datum, wo man aufgewacht ist. Und da gibt es auch keine, die nicht aufgewacht sind.
Ja.
Also in der Einheit sieht man noch nicht mal nur sich selbst. Da ist nur das Selbst.
Mhm.
Und ein Unterschied zwischen Tiefschlaf, Träumen, Leben und Tod, und Wachzustand gibt es nicht. Es ist alles dasselbe, das nur scheinbar als zwei passiert.
Mhm. So. Das heißt also, die Stille und die Weite und die Leere, die erfahren wird, das ist dann nicht das, was ich bin, sondern bestenfalls könnte man sagen, es ist auch das, was ich bin.
Jein.
Aha.
Jein, jein. Aber
ich meine,
nein, also jein. Wir machen ein Ja draus. Schau, indem wir das noch hinzufügen. Die Dinge um einen herum sind neutral. Es ist relativ gesprochen erstmal der Ich-Gedanke, der aus allem ein Etwas macht. Wenn der Ich-Gedanke sagt, alles ist nicht etwas, ist immer noch ein Etwas. Kein Selbst ist auch noch ein Selbst. So. Es geht also um das Essentielle. Und da wir nur diese Sprache haben, muss ich jetzt auch sagen, nennen wir es einfach mal, es ist das Fühlen. Es ist nicht das Denken, alles ist Einheit, sondern das Fühlen von Einheit. Und wenn, wie gesagt, jetzt Stille erfahren wird, ist da noch ein Erfahren da. Der Ich-Gedanke interpretiert, ich fühle Stille. Und dann sieht der Ich-Gedanke einen Mann, was weiß ich, groß, mit ein paar Federn auf dem Kopf, mit einem leuchtenden Kranz. Und dann sagt er, der ist erleuchtet, weil wenn ich bei dem bin, da leuchtet es. Und der da draußen, der da irgendwie randaliert, der ist nicht erleuchtet. So, und das hat alles etwas damit zu tun, weil es da noch ein Zentrum gibt, das energetisch geladen ist. Also es ist nicht nur ein Gedanke, es wird auch essentiell so geladen, könnte man jetzt mal symbolisch sagen. Und dadurch hat man halt das Gefühl, okay, ich bin hier, fühle die Präsenz und dieser Mann, diese Frau, wenn ich bei ihr sitze in Stille, da kommt was rüber und das andere da draußen, das zieht mich runter, das ist nicht erleuchtet. Und das ist im Prinzip der göttliche Plan, der so aus sich selbst heraus abläuft und das hat seinen Sinn und so ist es in Ordnung so. Aber wenn jetzt die Vertiefung oder die Umschaltung scheinbar stattfindet, dann wird der Ich-Gedanke gesehen, der immer dazwischen pfuscht und sagt, ich denke, ich atme, ich fühle, ich erfahre die Stille, ich habe eine Frage oder keine. Und dann geht alles in dieser Präsenz auf. Und dann ist da nur noch die Präsenz. Und wenn die Präsenz da ist, ohne einen Empfänger, ohne einen Fühler, dann ist da keiner mehr, der sagt, ich bin das, ich fühle das, ich habe das, ich teile das. Dann alles, was du anschaust, nicht mehr du als Person, sondern du aus sich selbst heraus als Absolutes, ist das, was du bist. Dann hast du nicht das Gefühl, der Mülleimer ist ein Mülleimer und der Guru ist was Besonderes. Da ist alles, was du schaust, dieses goldene Leuchten.
Darf ich mal dazwischen gehen? Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, nur zum Verständnis, solange Präsenz, also Stille, erfahren wird und da ist, ist da immer noch einer zu viel. Kann man das so sagen?
Ja, aber zu viel würde ich nicht sagen, weil es geht ja nicht darum, weil letztendlich wird erkannt, also ist richtig, aber pass auf, mit zu viel noch in Klammern.
Mhm.
Letztendlich wird erkannt, dass nichts zu viel war und dass nichts man hätte transzendieren müssen, weil letztendlich ist das ja alles schon einer. Wenn das aus selbst heraus klar ist, ja, dann ist auch nachher immer noch die Gedanken da, die Gefühle da, der Körper da und die menschlichen Beziehungen da, als das Sein als Menschsein, das Sein seine eigene Funktion als Menschsein. Nur dann wird aus sich selbst heraus klar sein, Gedanken sind Sein und nicht unser Feind. Gefühle sind Sein und nicht unsere Feinde. Natürlich haben dann die Gedanken und Gefühle eine andere Resonanz, wenn sie erkannt haben, wer oder was sie wirklich sind, dadurch, dass das Sein aus sich selbst heraus klar ist. Gut, aber dann ist auch klar, dass es schon immer klar war.
Ich verstehe. Könnte man dann, um mal das ein bisschen einzugrenzen, sagen, dass Erfahrung, solange da Erfahrung ist, die verhindert dann wirklich zu erkennen, wer wir sind, jedenfalls scheinbar?
Ja. Aber das Heilmittel ist, wie gesagt, das Sehen. Weil das, was du wirklich bist, ist nie wirklich kontrahiert worden in der Kindheit. Das ist nie wirklich zurückgetreten. Denn du nimmst ja wahr. Da ist ja Wahrnehmung hier. Nicht du nimmst wahr, sondern hier ist Wahrnehmung als solche. Und da drin kann ein Du auftauchen, das denkt, ich nehme wahr. Aber es gibt immer etwas vor dem Ich, vor dem Du. Das heißt, dieses Fenster ist ja offen geblieben, als Heilungsangebot, könnte man sagen, symbolisch. Und diese absolute Wahrnehmung, der Seher, der Zeuge, wie man auch in Indien sagt, dieses Sehen als solches, ist im Prinzip, könnte man sagen, der direkte Weg nach Hause, weil dieses Sehen ist eins mit der Präsenz, mit dem Energiestrom. Und wenn du genau siehst, was du nicht bist, jeder einzelne Gedanke, wenn ich sage jeder Gedanke, dann meine ich auch jeden Gedanken. Mhm. Jeden Gedanken, wirklich jeden. Auch dieser Gedanke wie, oh, jetzt ist es still. Das ist ein Gedanke, bist du nicht. Jeder Gedanke. Dann offenbart es sich oder alles geht in dem auf. Aber dann ist klar,
was für ein Verstehen. Aber man könnte doch jetzt auch sagen, dass Wahrnehmen auch schon etwas ist. Also wenn man diesen Weg geht, den du beschreibst, ist dann nicht Wahrnehmen auch schon etwas?
Ja, jeder Weg ist eine Erfahrung und jede Erfahrung beinhaltet eine Konditionierung. Korrekt. Aber es ist so, auf relativer Ebene, und das macht nichts, wie etwas gebunden wird, so wird es auch wieder entbunden. Mhm. Und auf der relativen Ebene, wenn die Identifizierung auf diese Weise gebunden wurde, in der Regel, falls kein spontanes Erwachen passiert, wird es auch so wieder entbunden. Das heißt, man wird zwangsläufig zu einer Konditionierung greifen müssen, irgendeinen Weg gehen müssen, irgendeine Subjekt-Objekt-Beziehung erstmal eine Zeit lang führen müssen, mit der Endstation, die dann lautet, das war's doch eh schon. Die Suche, die Auf, die Abs, das Gefühl zu sein, ein Ich zu sein, suchen zu sein. Man kann hier wirklich nichts falsch machen. Das, was hier gerade passiert, dass Menschen jahrelang suchen und denken, dass sie Fortschritte machen, das ist in Wahrheit schon einer. Das wird letztendlich erkannt. Aber ja.
Wenn du sagst, man kann nichts wirklich falsch machen, dann finde ich das immer so ein bisschen fast schon überheblich, weil viele, viele Menschen, die über Jahre auf der Suche sind, die empfinden das ja nicht so, ja. Wenn du das so formulierst. Für die ist das... Warum sagt er denn sowas? Bin ich denn so dumm, dass ich das nicht erkennen kann?
Nein, das meine ich natürlich nicht so. Schau, ich habe 14 Jahre lang gesucht. Das ist jetzt natürlich nicht lange an dem gemessen, was vielleicht bei anderen passiert. Aber es ist schon falsch, so zu reden. Ich habe 14 Jahre lang gesucht. Weil dann klingt es so, dass ich eine Begnadigung gehabt hätte und jetzt immer noch die Haare schwarz habe und es gefunden hätte. Das ist falsch. Ich habe jetzt nur so geredet, um zu kommunizieren. Das ist natürlich falsch und das kläre ich jetzt. Ich habe sehr gelitten. Ich hatte 14 Jahre lang viele Depressionen und psychosomatische erzeugte Krankheiten wegen den Depressionen. Das heißt, der Arzt hat immer gesagt, du bist gesund, aber ich habe nur gelitten und habe manchmal auch starke Pakete bekommen an echten Krankheiten durch die Psyche. Und es war überhaupt nicht einfach. Und wenn mir einer gesagt hätte, ja, das ist doch keine Sache, da wäre ich an die Decke gesprungen. Was sagt er da? Guck mich an. Ne? Ich weiß das ganz genau. Aber ich weiß auch letztendlich, was das Gegenüber hören soll. Nicht ich als Person weiß das, sondern es weiß es. Mich gibt's gar nicht, wenn du es genau wissen willst. Hier drinnen ist kein Vincenzo, der spricht und der das Sein fühlt. Hier ist nur das. Aber das ist da drüben auch so. Nur das wird scheinbar nicht so gewusst, aber auch nur scheinbar. Und daher kommen hier die Worte, die Zeitgeist aktuell sind. Und es ist ja klar, dass wenn man jetzt, ich mache ein praktisches Beispiel, ja? Praktisches Beispiel. Wenn man jahrelang Zucker isst und kriegt Diabetes und der Arzt sagt dann so, Schluss mit Zucker, jetzt isst du mal Sauerkraut und Salat. Ja, das schmeckt doch gar nicht. Was fällt dem ein, mir von so schöner weißen Schokolade auf Salatblätter? Natürlich schmeckt es dann nicht. Aber das andere hat dich ja krank gemacht. Wenn ich jetzt sage, oh du Armer, ich kann dich so verstehen, das tut mir alles so leid für dich, ich werde jetzt mein Bestes geben, um dich da rauszuholen, dann sollte ich, wenn ich Arzt wäre, am besten den Schein abgeben. Das heißt, ich muss das sagen, was ich sage, weil ich in Anführungszeichen weiß, was du hören musst. Du musst jetzt halt den Salat hören und nicht mehr die süße Schokolade. So, das ist das eine. Das zweite ist, auf relativer Ebene ist das Sein natürlich auch das Sein mit seinen Gesetzmäßigkeiten. Ne? Das heißt, das hier ist kein Freischein. Ich bin absolut auf relativer Ebene gegen Freischeine. Das heißt, wenn der Mensch anfängt zu erwachen, wird er liebevoll, wird er fürsorglich. Dann guckt er, da sitzt einer auf der Straße, habe ich vielleicht 1 Euro zu viel, ich teile den. Dann guckt man, wie kann man dienen, wie kann man helfen. Man lebt für die anderen, wenn man wach wird. Man dient. Man ist gegen Kriege, man ist gegen Hunger. Man sagt nicht, ach, ist eh nichts passiert, ist doch egal, wenn irgendwo 100 Menschen mit dem Schiff untergehen. Nein, das ist Satanismus. Das hat überhaupt nichts mit Erwartung, mit Einstein zu tun.
Wenn man das jetzt kann man du sagtest gerade, diese relative Welt ist auch das, was du bist.
Natürlich,
das gibt nur das. Ja, okay. Viele würden aber auch da einhaken und sagen, das stimmt nicht, diese relative Welt ist eine Illusion. Wie würdest du denn da entgegnen?
Das ist auch wieder Interpretationssache. Da kommt es auch wieder drauf an, wer mit wem redet. Das bedeutet, auf relativer Ebene kann ich jetzt zum Beispiel jetzt fortsetzen das Gespräch und sagen, schau, das Sein ist seine relative Ebene, weil das Sein die Einheit ist. Und so, wenn das Sein immer mehr sich seiner selbst scheinbar bewusst wird, ist es automatisch liebevoller und sagt, okay, wenn irgendwo was ist, ich diene, ich helfe. Und andersherum, wenn das Sein mehr scheinbar kontrahiert ist, ist es egoistischer und sagt, mir ist egal, Hauptsache ich verkaufe hier die Mittel, und wenn andere dran krepieren, Hauptsache die Tasche ist dick. So. Das ist die relative Ebene. Das ist auch Einheit, die aus sich selbst heraus geordnet passiert, auch wenn der Mensch das nicht verstehen kann. Wir brauchen aber Tag und Nacht, um scheinbar zu reifen und zu erkennen, dass wir schon immer Reife waren. Aber jetzt andersrum. Jetzt kann ich natürlich auch anders vorgehen. Es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Alle Wege führen nach Rom. Ich kann jetzt sagen, schau, die relative Ebene, vergiss die mal. Es gibt keine Menschen, keine Flugzeuge. Es gibt nur das, was du drin fühlst. Bleib nur bei dem und warte ab, was passiert. Wird dasselbe rauskommen. Nach und nach wirst du automatisch liebevoller und immer mehr wird der Ich-Gedanke gesehen und letztendlich wird nur die Präsenz übrig bleiben. Und dann bist du ein Segen für die Menschheit. Es gibt verschiedene Wege, verschiedene Ansätze. Wenn man jetzt 10 Gurus hier hinsetzt und die reden alle was anderes, ist klar, dass der eine Mensch, der dann sitzt, sagt, ja, ihr müsst euch einigen. Wenn die Gurus aber untereinander anfangen zu diskutieren, wer recht hat, dann ist etwas schiefgelaufen bei diesen Gurus. Weil wenn mir einer sagt, alles, was ich sage, ist Blödsinn, sage ich, naja, irgendwas muss man ja reden. Weil ich weiß natürlich, dass alles relativ gesprochen nicht 100% stimmen kann, was ich sage, weil in der Einheit kann man halt nichts richtig machen. Da ist halt nur schon das Absolute. Aber für den Zuschauer, und da richte ich mich jetzt schon eher nach euch drei, weil ich sehe jetzt nicht alle anderen, ne? Muss man halt, man hat immer so einen Fixpunkt, das Gegenüber dann. Was muss der jetzt hören? Was soll er jetzt hören? Das bestimmt nicht ich.
Ja, also ich kann also im Prinzip sagen, die relative Welt oder die Welt der Erscheinungen ist für den einen real und das ist in Ordnung, für den anderen ist es nicht real und beides ist in Ordnung.
Weil beides letztendlich das Sein ist. Das Sein ist das reale Empfinden, das nicht reale Empfinden. Die Einheit kannst du niemals verlassen. Du kannst ein Atheist sein, ein Satanist sein, ein Gläubiger sein, ein Non-Dualist sein, ein Weiter sein. Du kannst machen, was du willst. Das, was dich dabei beobachtet, was du den ganzen Tag unternimmst, um das zu erreichen, was dich dabei beobachtet, da kommst du nie raus. Es ist, Jesus hat es schon gesagt, Jesus am Kreuz ist für die Vorvergebung, hat er geblutet. Und dieses Ritual ist passiert. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das bedeutet, es ist bereits vollbracht. Das waren die letzten Worte. Das gilt bis in alle Ewigkeit. Du kannst es nicht vermasseln. Es ist bereits vollbracht, mit oder ohne Leid. Aber das Heilungsangebot ist, bittet um Vergebung und euch wird vergeben. Das heißt, einfach nur den Blick 180 Grad zurückwenden, kehrt um, verleugne dich selbst, heißt es. Das heißt, traue nicht der Stimme im Kopf, et voilà, Erleuchtung. Das steht überall, es ist kein großes Ding. Und das ist das, was jetzt gerade gehört werden muss. Und nicht, ich habe jetzt mich gereinigt, ich habe jetzt den Tee getrunken, ich bin jetzt seit 3 Stunden. Das kann man weitermachen, das ist auch Einheit. Das hilft auch den einen oder den anderen. Aber mal gehört zu haben, Es gibt keinen Weg zum Erwachen. Das ist der Impuls. Es gibt keinen Weg zu dem, was ohne ein zweites ist. Das gehört zu haben. Und dann weiter zu meditieren, dann weiter an sich zu arbeiten. Aber das einfach nur mal hier hinten sitzen zu haben, das vollbringt, dieser Impuls kann das Wunder vollbringen. Denn was man macht, ist zweitrangig. Wie? Entspannt und voller Freude oder ich muss das jetzt machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann...
Das heißt also, ob der eine sagt, die Welt, die wir erleben, ist scheinbar oder sie ist real, spielt letztlich keine Rolle.
Es sind nur Gedanken. Mhm. Alles Blablabla hier drinnen sind Gedanken.
Ja.
Mhm. Und das, was Gedanken sind, ist das, was du suchst. Mhm. Alles, was du erfährst, ist das, was du suchst letztendlich. Es ist nur eine Frage der Einstellung. Du kannst es fühlen. Du kannst fühlen, alles ist das, was scheinbar aus sich selbst heraus spürbar sein kann. Die Seinsfühlung oder wie wir es nennen wollen. Wenn jetzt einer kommt und sagt, es gibt keine Seinsfühlung, da ist nur das Unbeschreibliche. Ja gut, dann nimm halt dieses Wort. Wir können es auch Toastbrot nennen. Das spielt doch gar keine Rolle. Also, über die Wahrheit kann man nicht diskutieren.
Okay, ich gebe weiter an
Ivo. Ja, mich interessiert also Handlung. Also wie passieren Handlungen? Da ist jetzt kein Ich, sag ich mal. Da ist Einheit. Wie passiert die Handlung? Hast du das Gefühl, es passiert einfach oder wie oder wo kommt das Sprechen her?
Also die meiste Zeit ist man sich eigentlich des Körpers nicht gewahr. Das heißt, das Körpergefühl entsteht dann, wenn eine Störung vorliegt. Ich gebe immer gerne das Beispiel mit dem Kopf. Medizinisch betrachtet wiegt der Kopf ca. 4-5 Kilo angeblich. Und den merkt man ja nicht, dass man einen Kopf hat, der dieses Gewicht annimmt. Aber wenn man Kopfschmerzen hat, hat man sofort einen Kopf wieder. So. Und wenn man jetzt irgendwie gerade im Fluss ist, am Arbeiten, irgendwas am Machen ist, oder jetzt gerade sind wir hier am Reden, dann merkt ja keiner, dass er irgendwie Beine oder Arme oder Hände hat. Es ist also alles irgendwie wie aufgelöst. Und das ganze Leben kann wie aufgelöst sein, wenn es keine Störung gibt. Aber wenn man es eilig hat und die Ampel schlägt rot, sofort ist man wieder in der Welt, man steht an der Ampel und denkt sich, wann geht die endlich, wann schlägt sie auf grün. Das Körpergefühl ist natürlich stark damit verbunden, wieder mit dem Ich-Gedanken, mit der Schwere. Das heißt, Leben und Tod sind nicht zwei. Wenn das Leben fließt, hat man nicht mehr diese Schwere vom Leben, wo man denkt, oh, das Leben ist so schwer und den Tod stelle ich mir so leicht vor. Das heißt, diese ganzen Differenzen passen sich irgendwann mal auf einer Linie an. Aber sie werden energetisch so auseinandergerissen, dass wir diese Zeitzonen haben von Wachen, Träumen, Tiefschlaf, Tod, Leben. Wir erschaffen diese Räume dadurch, dass die Energien nicht ausbalanciert sind. Die eine Energie von mir aus, wenn wir jetzt bei der Seinsfühlung bleiben. Das ist auch das eine. Aber nach und nach kommt mehr Ruhe, mehr Gleichgewicht rein. Und auch wenn nicht, spielt keine Rolle. Die Einheit ist auch die Unruhe, ist auch die Turbulenz. Man kann es jetzt nicht so 100% an dem Beispiel messen, wie ich es gerade sage. Das ist jetzt nur ein Erklärungsmodell gewesen. Aber letztendlich entstehen die Handlungen ja durch die Gedanken. Das heißt, okay, fangen wir mal von vorne an. Der ist die Energie, der Energiestrom.
Eine gleichmäßige Energie, was alles dasselbe ist. Und dann passiert ja irgendwas, ohne dass du das machst. Also ja, sowas meine ich.
Ja, der Energiestrom ist da oder das, was du meinst, der Frieden, die Einheit. Und daraus passiert dann das Denken, das Fühlen, der Körper. Und diese drei in sich erzeugen nachher die Handlungen. Und dann gibt es die Reaktionen auf die Handlungen mit der Außenwelt, die genau sich so gestaltet. Und dann haben wir das Leben, wie es sich abspielt. Und da ist keine eigenständige Instanz drinnen, die denken kann. Die kann es denken. Aber sie kann es nicht wirklich tun. Du kannst nicht wollen, was du willst, und du kannst nicht denken, was du willst. Wenn ich jetzt denke, ich will denken die Farbe grün, dann ist dieser Gedanke, dass ich denken will die Farbe grün, schon aus der Energie gekommen. Das ist so wie mit dem Tiefschlaf. Da bist du nicht da als Yvonne und sagst, ich schalte jetzt um, ich möchte jetzt wach im Bett liegen. Zack, nein. Bumm, es passiert einfach. Es gibt einfach kein Ich, das was tun kann und kein Ich, das nichts tun kann.
Warum fühlt sich das vorher so an, als ob das geht und dann nicht mehr?
Das nennt sich Identifikation. Das Sein identifiziert sich mit seiner eigenen Schöpfung um zu glauben, als Menschsein Realität zu sein. Und dann ist es ein Menschsein und sucht automatisch wieder nach dem, was es schon ist oder was sich dabei beobachtet, wie es nach sich selbst sucht. Und so durchläuft es dann alle Kaskaden, könnte man sagen, falls kein plötzliches Erwachen sich zeigt. Und in diesem Durchlaufen der verschiedenen Ebenen wird immer vielleicht mehr klar. Das ist verschieden, aber sagen wir mal so, bei mir war es so, ich kann was tun. Ich habe nicht gesehen, dass ich habe die Gedanken damals nicht so gut gesehen, also habe ich jeden Gedanken geglaubt. Ich kann was tun. Nach ein paar Jahren, nee, eigentlich kann ich nichts tun, weil das sind nur Gedanken, die denken, dass sie was tun können. Die Dinge passieren schon, bevor ich denke, ich atme, ich laufe, ich esse, ich verdaue und so weiter. Okay. Und dann irgendwann mal kommt der Gedanke, der nicht gesehen wird, weder kann ich was tun, noch kann ich nichts tun. Advaita ist die einzigste Realität. Punkt. Dann kann man damit auch noch viele Jahre im Kopf rumlaufen. Und wenn der Gedanke auch noch gesehen wird, dann wird es still. Dann kann man aber mit der Stille noch jahrelang rumlaufen, weil Stille ist immer noch eine Parallele zum Ich-Gedanken. Denn die Stille ist ja nur die Abwesenheit von Geräusche. Du nimmst ja nur die Stille wahr, weil du keine Geräusche hörst. So machst du aus der Stille die Abwesenheit der Geräusche. Also es ist immer noch etwas Objektives. Aber wenn du dann noch die Stille beobachten kannst, nicht du als Person, sondern als das Bewusstsein von mir aus, dann ist da die wahre Stille. Ich kann nicht mehr differenzieren zwischen Geräusche und der Abwesenheit der Geräusche. Und trotzdem gehen die Handlungen dann weiter, aber nicht mehr mit der Zwischenstation eines Ich-Gedanken, der denkt, ich tue, ich lebe, ich handle, ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen, sondern als diese Energiestrom, die Präsenz, die Seinsfühlung, als das. Ich sage das Denken, wie meinst du das? Ja, das kann man nicht verstehen, das kann man nur fühlen, dass alles diese Seinsfühlung ist. Denken, fühlen und handeln und leben und sterben und alles drum und dran ist das ewige Leben als die Seinsfühlung. Aber das ist erst klar, wenn da kein Ich mehr zwischen ist. Und das kriegst du nicht weg, weil das Ich es wegkriegen will. Und weil das Ich wegkriegen will, stärkt es das Ich. Aber es kann gesehen werden, weil Sehen immer ist und nichts mit dem Ich zu tun hat.
Aber so richtig erklärbar ist es nicht, oder? Weshalb das auf einmal so ist, wie es ist?
Doch, weil es so ist.
Weil es so ist.
Das ist die genaueste Beschreibung. Warum ist der Himmel blau? Ein Physiker, ein Biologe, die können es dir natürlich erklären. Die reden dann von Lichtbrechungen und alles. Ja. Aber letztendlich, warum ist das so? Warum ist die Wiese grün? Weil ja, und warum ist das so und das so? Warum, warum? Dann kommen wir zum Urknall, wenn es einen Urknall überhaupt gab. Warum, wo kam der Urknall her? Und warum ist der passiert? Wenn das Sein doch alles ist, wieso passiert es dann als Menschsein und bleibt nicht einfach so, wie es ist? Das Geheimnis ist, da das Sein als Menschsein passiert, ist es ja so, wie es ist.
Damit kann man sich auch zurückholen wahrscheinlich, oder wenn man so immer weitergeht, so wie du es eben gemacht hast, weil es so ist, warum, 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 warum und irgendwann, ach so.
Ja, irgendwann mal sagst du dir, genug, ergibt keinen Sinn. Irgendwann mal sagst du dir, weißt du was, ich gehe mir jetzt ein Eis kaufen, ja, egal. So, das wäre günstig. Ne? Das ist dieses Mindpunkt, wenn man immer weiter, bla bla bla, irgendwann mal sagt man, nee, ist genug, bringt nichts mehr und kommt nicht weiter.
Und was würdest du sagen, also manche empfehlen ja, dass man sich auf die wahre Natur ausrichtet, oder wenn man aber gar nicht weiß, was das ist, wie soll das denn gehen? Also ist das eine gute Empfehlung, oder?
Das ist natürlich jetzt auch eine sehr schöne Frage. Also, wenn ein Mensch, wie es bei mir damals war, nicht damit zu Anfang in Berührung gekommen ist, ist es natürlich schwierig. Ich kann es kurz ein Beispiel geben. Ich habe zum Beispiel mit, wie alt war ich da? Eigentlich habe ich natürlich schon immer gesucht, wie jeder Mensch. Aber so mit 16 hatte ich so eine Art Suche entfacht. Aber ich habe nicht verstanden, was. Ich bin dann immer ein bisschen in die Natur gegangen, ein bisschen am Fluss gegangen. Dann bei uns in Köln gibt es den großen Kölner Dom. Und da habe ich mich da hingesetzt und habe gedacht, ich suche irgendwas, aber ich weiß nicht was. Und natürlich hat mir damals keiner gesagt, geh mal nach innen und fühl mal sowas Energetisches. Guck mal, ob du da irgendwie... Nein. Deshalb habe ich auch viele Jahre Freunde von mir meinten, was machst du hier? Was suchst du eigentlich hier? Was machst du? Ich so, ich weiß nicht. Ich suche was. Aber ich wusste nicht was. So. Da ist es nicht passiert in den, wie waren das, 3, 4 Jahre circa, dass ich damit in Berührung kam, relativ gesprochen mit dem Sein, weil mir hat es keiner gezeigt und ich wusste ja auch nicht, wonach ich suche. Natürlich lief die äußere Suche weiter, ich wollte eine tolle Freundin, das und hier und da, und als die Dinge kamen, nach 2 Wochen war ich nicht mehr zufrieden und musste wieder was Neues suchen. Das war auch eine Art Heilungsangebot, das mich im Leben nichts zufriedengestellt hat, außer das. So konnte ich auch nirgendwo hängen bleiben. Höchstens 14 Tage, dann war ich wieder unglücklich. Egal, was ich bekommen habe. Und ich habe so gut wie alles bekommen, was ich wollte auf relativer Ebene. Aber es hat einfach nicht gereicht. Und dann irgendwann mal mit Anfang 20 sind ein paar mystische Sachen passiert. Und dann habe ich gedacht, entweder gehst du jetzt in die Psychiatrie und weist dich freiwillig ein. Oder du musst irgendjemanden finden. Und dann kam die Synchronizität. Warum ist sie nicht mit 16 gekommen? Warum erst mit Anfang 20? Weiß ich nicht. Es war Gottes Wille scheinbar. Und dann mit Anfang 20 kam die Synchronizität im Außen. Und dann die Holotropie hat sich so ergeben mit der Zeit. Das eine Ereignis zum anderen, zum anderen, zum anderen. Und dann auf einmal, du bist nicht deine Gedanken. Es gibt etwas drin, das ist fühlbar. Moment. Tatsächlich. Dann wusste ich, worauf ich mich auszurichten hatte. Wenn man das natürlich nicht im Vorfeld erfahren hat, dann irrt man vielleicht wie ich erstmal 4 Jahre von einem Dom in eine Kirche, zum Fluss, zum Park, guckt sich die Bäume an und denkt, ja, aber was suche ich denn jetzt? Ja, das kann sein.
Kann man dann sagen, dass eigentlich die Eigenbewegung vom Ich aufhört? Das immer so hin und her?
Die Eigenbewegung, ja. Ich weiß, was du meinst. Die Eigenbewegung von Ich hört nicht auf. Es wird vielmehr erkannt, dass das Ich das Sein ist. Und dadurch verändert sich das Wirken. Dass die Gedanken, die Gefühle und der Körper und die Welt und die Handlungen und das sogenannte, die sogenannten Naturgesetze und die Gesetzmäßigkeiten, die wir als Menschsein hier erfahren, auch das Resonanzgesetz rechne ich dazu, das hört nicht auf. Das bleibt. Warum bleibt es? Weil es bereits schon Sein ist. Ich gebe dir ein provokatives Beispiel, was die Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Nicht-Erleuchteten und einem Erleuchteten. Bis auf einen einzigen. Dass der Erleuchtete weiß, dass es keinen Unterschied gibt.
Das ist nur der Gedanke dazwischen, eigentlich bei dem.
Und selbst das ist kein Hindernis. Weil ich denke ja auch den ganzen Tag nach. Was mache ich gleich? Oh, ins Kino kann ich heute Abend nicht gehen. Was essen gehen kann ich heute Abend auch nicht gehen. Aber ich kann ja mal wieder abends zu Hause bleiben ab 8, 9 Uhr. Das ist ja mal was anderes. So, nach dem Motto. Diese Gedanken passieren hier auch. Oder jetzt, 11 Uhr ist heute der Termin gewesen. Ja, dann habe ich mir das ja auch gemerkt. Und ich habe ja auch einen Körper, ich ziehe auch ein Hemd an, ich suche auch gerade einen Friseur, der mir die Haare schneidet. Das ist auch alles immer noch am Laufen. Aber hier ist aus sich selbst heraus klar, es ist das Gesuchte, es ist das. Ich werde heute in 3 Millionen Jahren noch genauso da sitzen wie jetzt.
Wie alle anderen auch, oder? Wie alle anderen auch.
Ja, natürlich. Ich spreche, wenn ich für mich spreche, spreche ich für alles, was ist, natürlich. Alles, was ist, wird heute in 3 Millionen Jahren noch genauso sein wie jetzt. Nee, kann nicht sein. Der meint jetzt, der Körper, der ist ja vergänglich. Wir haben ja die Friedhöfe.
Noch eine andere Frage, also zur Einheit. Wenn man jetzt die Einheit also erfahren möchte, ist jetzt ja nun nicht das Richtige. Das haben wir eigentlich schon geklärt, dass es keine Erfahrung ist.
Wir können also das weiter benutzen, so nicht.
Ja, jedenfalls, wenn man jetzt diese Einheit realisieren möchte, habe ich manchmal den Eindruck, dass das auch Menschen versuchen, das außen zu machen. Also zum Beispiel, ja, ich bin der Becher oder sowas. Funktioniert das oder ist es wichtig, dass erstmal alles wegfällt? Geht das auch, dass man sich durch Sehen oder so oder in die Einheit irgendwie oder funktioniert? Kann das auch gehen?
Da alles ist, kann alles gehen. Es gibt spirituelle Lehrer, eine Frau, Brian Katie, glaube ich, diese Entzugsanstalt aufgewacht, hat noch nie was damit zu tun gehabt. Es geht alles. Man kann irgendwo eine Flasche trinken, sich übergeben, eingeliefert werden, sich vollpumpen mit irgendwas und dann peng, der andere sitzt in Tibet im Kloster, isst Sojasprossen, trinkt grünen Tee, singt den ganzen Tag Om, Shanti, Tralala und nichts passiert. Ich habe gerade schon eben gesagt, das, was dich dabei beobachtet, wie du versuchst, das zu erreichen, was dich dabei beobachtet, das wird nicht mehr. Es ist nur diese Umschaltung, die du nicht tun kannst. Der ist sehen oder nicht sehen. Hier, der Vincenzo hat 14 Jahre lang, aber da war die ganze Zeit etwas, was den dabei beobachtet hat. Und ich wäre an die Decke geflogen, wenn mir einer gesagt hätte, das ist alles unnötig, was du tust. Wie, das ist unnötig? Weißt du, wie ich leide? Weißt du, was ich für Depressionen habe? Ich kann nachts nicht schlafen, ohne ein Glas Rotwein zu trinken. Ja, ich verstehe das 100%. Aber ich muss ja das jetzt sagen, was hilft.
Also war wirklich der ganze Weg von dir unnötig?
Nein, der war nicht unnötig. Der war das, was ist. Und das, was ist, ist Einheit. Ich kann ja nicht das sagen, was du hören willst. Ich muss ja etwas anderes sagen. Weißt du, wenn du jetzt mit dem Bein Probleme hast, ne, und das tut dir weh, die Sehnen sind entzündet, und du sagst, ich liebe es so zu laufen, und du gehst zum Arzt dann, der wird dir dann sagen, doch nicht, ja, dann mach weiter so, lauf weiter so, wie du es liebst. Der muss dir sagen, wie du läufst, ist schlecht. Du machst dir deine Sehnen kaputt. Kauf dir neue Turnschuhe, lauf ein bisschen mehr gerade. Du kannst deinen Helfer nicht lieben, der muss dir unsympathisch sein, weil er wird dir sagen, du bist nicht auf Kurs. Was sollte es denn für einen Grund geben, zu leiden, wenn man im Leben auf Kurs ist? Alle, die das jetzt schauen, die meine Stimme hören, wieso leidet ihr denn, wenn ihr alles richtig macht? Also muss doch der unsympathische Mensch kommen und sagen, Leute, kehrt um. Wenn ihr Augen habt, dann seht. Wenn ihr Ohren habt, dann hört. Ja, aber ich bin doch toll, ich mache doch das, ich singe das, ich mache, ich praktiziere, ich. Ja, und so groß die Mühe, so klein der Lohn.
Ja, yeah, also, mir gefällt schon die radikale Art. Das ist jetzt.
Okay, gut. Der nächste Online-Satz dann ist am Samstag, falls du Interesse hast. Wenn du das Radikale magst.
Ja, mir gefällt Om Shanti Tralala. Vielleicht sollte ich das als mein Mantra machen, ja.
Ich habe zwar nichts gegen irgendetwas, ne? Ich bin natürlich für alles fürwollend, weil ich natürlich die Natur der Dinge weiß. Nicht hier, sondern hier. Alles ist Einheit. Wenn ich jemanden sehe, der sagt, ich liebe jeden Morgen ein bestimmtes Ritual zu machen und zu vollziehen, dann sage ich, dann mach das bitte weiter. Denn für den Menschen ist es ein Geschenk, wenn er etwas hat, was er liebt, wo er drin aufgeht. Das heißt, es geht nicht darum, dass man eine Ideologie annimmt. Das ist total uninteressant. Wenn einer gerne seinen Beruf liebt und er denkt, er sei nicht spirituell, das ist Blödsinn. Das, was man liebt, kann ein sehr großer Transformator sein, weil wenn man etwas liebt, hat man ja auch wenig Widerstand gegen das, was man tut oder praktiziert. Und dann ist die Öffnung für die Seinsfühlung viel leichter, als wenn man sagt, ja gut, der hat jetzt gesagt, ich soll jetzt da irgendwie so machen und dann mag man das gar nicht und dann ist man noch viel mehr im Widerstand. Das heißt, jeder soll das tun, was er zu tun hat. Es geht nicht um das Was. Das Was ist, wenn ein Mensch das Gegenteil von mir sagt, segne ich ihn. Alle Menschen, die das Gegenteil von mir sagen, tun, denken und machen, sind von mir gesegnet. Weil ich weiß, alles ist Einheit, alles ist bedingungslose Liebe, wir sind alle gleichwertig, das eine. Nur ich bin für den Bereich zuständig, wo der Deckel auf diesen Topf passt. Und denen sage ich dann das, was sie zu hören haben. Aber ich weiß, dass alles das eine Richtige ist und dass es kein Besser und Schlechter gibt.
Das hört sich ja fast so an, als ob da nichts ist, was dich triggern könnte. Ist das richtig?
Auf der relativen Ebene hast du da recht. Man muss sich schon sehr, sehr, sehr viel Mühe geben, um mich zu triggern. Aber es ist natürlich möglich und machbar, weil als Mensch sein funktioniere ich ja immer noch. Ich kann ja jetzt nicht, wenn einer mich in meinem Dasein total einschränkt, sagen, ja, okay. Oder wenn ich jetzt hinfalle, okay, ich bleibe jetzt liegen, ich bin hingefallen. Also ich muss natürlich, die Naturgesetze wirken natürlich schon durch dieses System, durch dieses Blut hier. Ich möchte natürlich auch die Aufgabe zu Ende bringen, für was der Vincenzo erschaffen worden ist. Und daher wird er natürlich auch weiterhin sich durchsetzen müssen in einer Welt, wo alle mit sich scheinbar im Konkurrenzkampf sind. Weiß der Himmel warum. Und aber klar, es braucht natürlich etwas mehr Mühe.
Und wenn dann Trigger passieren,
ja,
wie läuft das dann bei dir ab, wenn du darüber vielleicht erzählen möchtest? Ist dann immer ein Einverständnis da oder auch teilweise noch ein Widerstand, der wird dann aber gesehen? Oder vielleicht kannst du das mal so ein bisschen beschreiben.
Das ist jetzt ganz fantastisch. Du hast jetzt so schön konkret gemacht, da kann ich es ganz konkret zurücksagen. Gehen wir mal von der Eskalation aus direkt, ne, um es kurz zu machen. Da ist jetzt eine Art großer zu Unrechttuung und Widerstand, irgendjemand triggert mich und es wird mir richtig massiv Unrecht getan oder wie auch immer. Dann hat in dem Moment der Widerstand, in Klammern Wut, freien Durchlauf und diese Wut, diese Energie von Hitze, von Wärme wird gefeiert. Aber es dient natürlich zum Wohle aller in dem Moment. Das ist ähnlich wie, wie soll ich sagen, es ist wie das Beispiel mit Jesus, wo er die Geldwechsler aus der Stadt gepeitscht hat. Oder wie Heilige Kriege geführt haben. Oder wie Krishna Schlachten gewonnen hat. Es ist das Beispiel, was das Ego überhaupt nicht annehmen mag. Das Ego hat nämlich natürlich diese Moral, Wut ist schlecht und Frieden ist gut. Letztendlich geht es natürlich um Frieden und nicht um Wut. Das ist ganz klar. Aber Frieden braucht manchmal auch Wut. Denn der Mensch hat alle Energie, jetzt gut zuhören, Qualitäten, Energiequalitäten, die er zum Wohle aller einsetzt. Wut ist auch eine Qualität, die man zum Wohle aller einsetzen kann. Man kann mit einem Hammer nicht nur sich auf den Finger hauen, man kann damit auch ein Haus bauen. Das heißt, das Werkzeug ist immer unschuldig. Derjenige, der das Werkzeug führt, entscheidet darüber, ob er damit dem Wohle aller dient oder nicht. Und man kann mit Wut auch zum Wohle aller dienen. Es ist eine Energie, die sehr kraftvoll ist. Es ist ein sehr starkes und mächtiges Werkzeug, mit dem man auch sehr vieles erreichen kann, aber am richtigen Platz mit der richtigen Dosierung. Und so ist der Mensch letztendlich energetisch betrachtet impotent, wenn er bestimmte energetische Qualitäten verbannt. Und das ist das, was nachher auch krank macht. Die meisten Menschen kriegen ja bestimmte Krebsarten, weil sie bestimmte Energien verbannen, weil sie denken, das sei nicht spirituell und so ein Blödsinn. Das heißt, es ist kein Freischein, sondern das Bewusstsein bringt alle Qualitäten im Einklang zum Wohle aller. Und wenn es dann mal sein muss, weil man damit der Welt dient, wird diese Energie gefeiert und frei durchlaufen können.
Man könnte im Prinzip das vielleicht dann so formulieren, wie ich dich verstehe jedenfalls, es spielt keine Rolle, ob da Trigger sind oder eben nicht. Für das, was du bist, spielt es keine Rolle. Weil ja der Trigger, der passiert ja Vincenzo und nicht dem, was du bist.
Und hier ist der entscheidende Punkt. Es gibt keine Trennung zwischen dem, was ich bin und Vincenzo. Ich bin Vincenzo. Und das ist der Unterschied. Weißt du, das ist ähnlich wie im Zen. Da gibt es ein wunderbares Beispiel. Die Zen-Meister haben hervorragende Arbeit geleistet, wenn man es relativ betrachtet. Am Anfang sind Berge und Flüsse Berge und Flüsse. Auf einmal sind Berge und Flüsse nicht mehr Berge und Flüsse. Um letztendlich zu erkennen, dass Berge und Flüsse Berge und Flüsse sind. In der Einheit gibt es keine Manifestation, die sich wieder auflöst. Also ist die Manifestation, ganz kurz,
ja, ja.
Ist die Manifestation und die Auflösung die Einheit. Dieser ewige Wandel draußen, die Vergänglichkeit da draußen, ist das ewige Leben.
Also
das kannst du nur hier, hier nicht.
Verstehe ich das richtig, dass du sagen möchtest, dass dann eben die Wut das ist, was du bist?
Das, was ist, ist das, was ist.
Mhm.
Es gibt keine Wut außerhalb der Einheit. Da kommt keine Wut, klopf, klopf, Einheit, darf ich mal ganz kurz mitmachen? Ja, ausnahmsweise, aber nur eine Stunde. Es gibt nur Einheit.
Ist das denn dann noch Wut, wie wir Wut verstehen?
Nein, das so nicht. Im identifizierten Zustand ist Wut etwas Destruktives, wo man andere Menschen mit schadet und diese Wut vergiftet auch den eigenen Körper und das Blut und erzeugt auch ein Kollektiv, wo letztendlich mehr Potenzial für Kriege in der Welt herrscht. Nein, diese Wut ist natürlich hat natürlich eine andere Qualität. Das ist bewusste Wut. Aber in der Essenz gibt es natürlich keinen Unterschied zwischen bewusst und unbewusst. Und das ist das Wahnsinnige für das Ego. Das Ego kann einfach nur verzweifeln, wenn über sowas geredet wird. Relativ betrachtet gibt es unbewusste Wut und bewusste Wut. So, das ist ein Unterschied. Absolut betrachtet, es ist der Einheit gleich, weil sie kennt noch nicht mal sich selbst, so absolut ist sie. Also ist letztendlich beides dasselbe oder hat dieselbe Blutgruppe, bildlich gesprochen.
Wie kommt das dann zustande? Also ich höre öfters, Gott ist Liebe. Ist dann Wut Liebe? Gott ist Liebe.
Ja.
Ist die Wut dann die Liebe? Ist alles, was ist, Gott oder Liebe oder wie jetzt?
Hier muss man auch wieder jetzt gucken, dass man kein Moralsystem draus macht, weil ich will ja jetzt auch nicht dem Zuschauer vermitteln, dass er einen Freischein gewinnt. Ja? Wenn jetzt jemand sich nicht sozial benimmt, also das Wort mit A, Punkt und dann sozial, und dann sagt, ja, alles ist die Einheit, das ist natürlich nicht der Sinn dieses Gespräches. Es geht darum natürlich, dass man nach innen, dass man sich selbst, Gurdjieff, der Meister von Osho, hat so schön gesagt, Selbsterinnerung, Selbstbeobachtung, sich selbst beobachtet. Der ist natürlich kein Selbst, das sich selbst beobachtet, aber das ist Beobachtung. Beobachtung passiert aus dem Sein, aus dem Energiestrom von mir aus oder der Einheit. Und sobald dieses Licht anfängt zu sehen, kommen automatisch die Dinge in Ordnung. Das heißt, man soll jetzt keinen Freischein draus machen, dass Wut okay ist und dass wir alle jetzt uns wie Sau benehmen dürfen. Nein, das ist nicht meine Intention hier. Meine Intention ist, alles ist Einheit, Punkt. Das ist so. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aber dass ich, der Papagei im Kopf, soll das jetzt nicht nachplappern und auf die Straße gehen und sich unehrenhaft benehmen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist des Videos, dass man jetzt nach innen geht, sich selbst beobachtet, damit diese Attribute wie Wut, Hass und Zorn milder werden. Und wenn sie mal kommen, sollen sie dem Ganzen dienen, aus der Bewusstheit heraus. Und sollte es mal nicht klappen, und sollte es mal so sein, dass man jetzt unbewusst ist, und man wird millionenmal noch unbewusst sein.
Nochmal ganz kurz, unbewusst ist, bedeutet dann, unbewusst ist man schon, wenn nicht mehr das eine ohne ein zweites erfahren wird, dann ist doch eigentlich schon Unbewusstheit, oder nicht?
Ja, machen wir es technischer. Ohne ein zweites ist jetzt dieses Vokabular etwas zu abstrakt. Machen wir es mal ganz technisch. Wenn man die Beobachtung über sein Denken verliert, das könnten wir relativ gesprochen scheinbar Unbewusstheit nennen. Man ist unbewusst, wenn man nicht mehr seine Gedanken sieht, sondern man sich für diese hält. Ab da an ist die Schwelle überschritten. So könnte man das bildlich jetzt darstellen. Sobald man aber seine Gedanken sieht und man erkennt, oh, jetzt werde ich gerade wütend, der da vorne sagt etwas, das gefällt mir nicht. Vielleicht habe ich jetzt irgendetwas umgebunden und der da drüben will, dass ich noch 3 Stück davon umbinde. So, langsam werde ich sauer. Das ist mir langsam zu viel. Ich kann ja nicht mit dem Taucheranzug jetzt rumlaufen. So, solche Themen sind ja heute aktuell. Und man beobachtet dann die Wut. Ist man immer noch in der Bewusstheit. Und wenn man dann wütend wird und man explodiert und man sieht, wie man explodiert, dann sind die Auswirkungen immer noch sehr mild und man ist immer noch in der Bewusstheit. Wenn man aber nicht mehr Beobachtung hat, nicht als Person, sondern als das, über das System mit dem Denken und Handeln oder der Energiestrom vielleicht mehr in den Hintergrund tritt und auch die Wahrnehmung langsam sich total wieder im Gesehenen verliert, dann sind wir in der totalen Identifizierung und totalen Dunkelheit. Ist aber kein Problem. Es ist kein Problem. Wenn du wirst noch, das ist das, was ich immer sage, wenn du jetzt startest nach diesem Video deinen Alltag und sagst, ich darf mich nicht identifizieren heute, sonst bin ich schlecht, dann hast du es schon verloren. Du wirst millionenmal dich noch identifizieren. Was dir hilft, ist das Wissen, dass du dich noch millionenmal identifizieren wirst, aber 2 Millionenmal wach bleiben wirst. Dafür machen wir ja das Video hier, zum Wohle aller. Die Impulse, die energetisieren ja den Alltag nachher. Und du wirst millionenmal noch es verfehlen, aber 2 Millionen Mal wird es klappen. Und irgendwann mal wirst du wissen, dass eh alles dasselbe war. Dann wird das Handeln aber zum Wohle aller automatisch sein. Da kannst du nicht was tun, was für alle falsch ist. Deswegen ist hier auch kein Ich, das sich Sorgen macht über das, was ich sage.
Ja. Wie ist das denn?
Ja, nur noch mal kurz, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, ist, wenn gesagt wird, beobachten, alles beobachten. Weil man kann sich natürlich auch von allem Möglichen dissoziieren. Und ich glaube nicht, dass das dann noch besonders gut ist. Also wenn man jetzt nur die Gefühle beobachtet und so. Also schon auch fühlen, oder?
Ja, das, was du sagst, ist technisch richtig und praktisch sowieso unmöglich.
Sich wirklich...
Ja, weil man kann je nach Gefühlsladungen sowieso nicht den Abstand halten. Das heißt, die Gefühle, die du beobachtest, kriegst du ja automatisch mit. Sonst könntest du die Gefühle ja nicht beobachten. Wenn du Trauer fühlst, hast du ja schon Trauer gefühlt. Nur was du meinst ist, dass du dann nicht in die Trauer richtig reingehst, sie vielleicht nicht richtig zulässt, sie vielleicht nicht ausfühlst. Also man kann den Einstellungsgrad, den Schweregrad eines Gefühls scheinbar mehr annehmen oder mehr von sich fernhalten. Aber eine Art Grundwahrnehmung des Gefühls hast du ja sowieso immer, sonst könntest du das Gefühl ja gar nicht bezeugen. So, das ist das Erste. Letztendlich ist es so, ich weiß den Ansatz genau, worauf du hinaus willst. Ich sehe es auch so, wie du es sagst. Wenn Trauer da ist, bin ich nicht dafür, dass man sie wegstößt. Ich bin aber auch nicht dafür, dass man sagt, ich muss sie jetzt unbedingt ganz stark an mich ranlassen und ausfühlen und dann habe ich sie bearbeitet. Da ist auch wieder ein Gedanke im Kopf, der irgendwo ankommen will, wo das ihn schon dabei beobachtet, was das Angekommene ist. Das muss ich auch sagen. Sonst sitzt du 20 Jahre lang in Psychotherapie und wirst nie fertig. Das, was du bist, kann nicht therapiert werden. Das, was du glaubst zu sein, da musst du 100 Leben therapieren. Und du wirst nicht fertig. Das gebe ich dir schriftlich. Das, was du bist, kann nicht therapiert werden.
Also die Lösung ist, zu dem zu gehen, was wir sind.
Die Lösung ist in dem Fall, wir machen es ja jetzt praktisch gerade, wenn Gefühle kommen, die negativ sind, nicht wegstoßen, nicht, ich muss sie ganz ausfüllen, sondern dein Wille geschehe. Wenn sie nahe kommen, brennt es. Ich habe es 1000 Mal überlebt, ich werde es auch noch einmal überleben. Wenn sie weit wegbleiben, sie waren schon 1000 Mal da und sie werden auch noch, von mir aus noch, können sie noch 1000 Mal kommen, habe ich auch bis jetzt überlebt. Du bleibst einfach nur, wenn es möglich ist, in der Bewusstheit, guckst, ob du da etwas Lebendiges fühlen kannst und fühlst das Gefühl mal weniger von Weitem oder mal näher von Nahem, wenn es nah kommt. So wie es von sich aus will. Du bist kein Therapeut, der irgendwo ankommen will. Und dann bist du auch letztendlich der wahre Therapeut, weil du weißt, wie es geht. Es geht hier nicht um das Was, es geht um das Wie.
Dein Wille geschehe ist aber eigentlich schon die Antwort, oder? Wenn das wirklich verstanden wird.
Ich hatte das jetzt gestern im Live-Chat noch gesagt, auf meinem YouTube-Kanal Meditation TV. Ramnish Baisekar, bildlich gesprochen, war ein Mann, der wirklich so viel gelehrt hat, der mit so vielen Menschen auch zu tun hat, und so auch wie Ramana Maharshi und wie sie alle hießen, diese wunderbaren Wesen, die jetzt immer noch sind, was sie sind. Und nach so viel Advaita und so weiter kam irgendwann mal letztendlich das Buch raus mit dem Titel The Will of God, Gottes Wille. Das ist ein anderes Wort für dein Wille geschehe. Das heißt, auf relativer Ebene kannst du tun, kannst auch sagen, kannst du nichts tun, kannst auch sagen, mich gibt's nicht, kannst auch alles versuchen und machen. Aber wenn es aus sich selbst heraus klar ist, kann es nicht mehr anders sein, wie es ist, war und sein wird. Und dann ist alles, was je ist, war und sein wird, das, was gerade ist. Ich sage was ganz Provokatives jetzt. Ich sage es jetzt nur als Impuls. Wir müssen nicht drüber jetzt weiter reden. Wir bleiben lieber praktisch. Aber ich will es nur einmal gesagt haben, weil ich weiß, von den ganzen Zuschauern ist vielleicht mindestens einer dabei, dem das gerade reicht. Von mir aus, alles, was hier ist, war und sein wird. Diese kleine Tasse. Solange das nicht verstanden wird, ist man bemüht, an sich zu arbeiten. Aber wenn man verstanden hat, alles, was je war, ist und sein wird, alles ist diese Tasse, dann ist da nur noch Liebe. Und dann geht man weiterarbeiten und guckt, ob die Kinder genug zu essen haben. Das wollte ich nur kurz
reingehen. Das stimmt, dass Gott ist Liebe.
Ja, was soll er denn sonst sein? Also zumindest den Gott, den ich meine. Ich weiß jetzt nicht, was die Götter andere haben, aber nur mal so bildlich jetzt alles gesprochen. Ist ein kompliziertes Fass. Da brüht nachher sonst das Ego wieder auf mit den ganzen Teilungen. Es gibt nur das Ungeteilte. Wir können es Gott nennen, aber wir können es auch anders nennen. Es gibt nur das Ungeteilte. Das Allumfassende.
Vielleicht noch eine Nachfrage zu der Aussage von dir gerade. Man kann zum Therapeuten über Jahre gehen und das führt letztlich nicht zur Erlösung. Könnte man nicht vielleicht auch sagen, dass es für die Menschen oft sehr wichtig ist, dass sie Themen ihrerseits bearbeiten und dass sie dann doch weniger Trigger im Laufe ihres Lebens haben und dann vielleicht offener sind für den Weg der Spiritualität?
Ja, absolut. Das ist das Problem, wenn ich spreche. Ich habe nur diese Sprache. Diese Sprache ist relativ, sie ist dual. Auch wenn ich mir einen Knoten in die Zunge mache, ist sie dual letztendlich. Selbst die non-duale Sprache ist immer noch dual, wenn man es genau betrachtet. Und daher muss ich halt immer wieder alles nacharbeiten, was ich sage. Ich habe nicht gesagt, dass man nicht zu einem Therapeuten gehen soll, dass man nicht an sich arbeiten soll. Das habe ich alles nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, um zu sein, was man ist, braucht man nichts tun. Aber natürlich habe ich das auch gemacht. Und wenn mir ein Stein auf den Fuß fällt, gehe ich auch zu einem Therapeuten hin und lasse es behandeln. Natürlich. Oder wenn was weiß ich was. Das ist doch ganz klar. Das ist doch alles Einheit. Die Äpfel auf den Bäumen wachsen doch nicht als Dekoration. Das Sein als Therapeutensein passiert ja nicht als Dekoration. Wenn es gibt, hat es seine Funktion. Man soll es nutzen. Natürlich kann man sich therapieren lassen, kann man an sich arbeiten, kann man Psychotherapie machen und trotzdem immer mehr erkennen, das, was einen dabei beobachtet, wie man sich therapiert, ist schon das Gesuchte, ist schon das, was keine Therapie braucht. Natürlich. Ja.
Ich will ja auch die Unterhaltung im Gange halten, deswegen habe ich das auch gesagt. Mir war schon klar, dass diese Antwort so kommt.
Ja, ich glaube, Devaseto wird gleich nochmal irgendwas parat haben.
Ja, okay.
Ja, Vincenzo, glaubst du, dass die Leute verstehen, was du sagst?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie verstehen es so, wie sie es verstehen wollen und können zurzeit. Mich richtig verstehen. Osho hat mal was ganz Tolles gesagt. Osho hat mal gesagt, Jesus hat viel geredet, muss sich aber relativ gesprochen er nannte es sowas wie einsam, ein Wort für einsam, missverstanden oder unverstanden gefühlt haben. Und das hat man auch immer gut rausgehört in den Lehrreden, dass er wusste, dass er nicht wirklich verstanden wird. Es wird eine Zeit geben, da wird er verstanden, aber diese Zeit war damals nicht da. Das, was ich sage, wird für den einen oder anderen immer nur so weit verstanden, wie er auch bereit ist. Also viele werden jetzt denken, was ich sage, ist eine Art Lebensberatung. Viele werden sich auch vielleicht angegriffen fühlen, weil es nicht so klingt, wie sie es gern hören wollten. Wie zum Beispiel jemand, der liebt, 2 Tafeln Schokolade zu essen und der Arzt sagt, nee, wenn du so weitermachst, dann hast du dein Augenlicht irgendwann nicht mehr da. Soll ich jetzt Salat essen oder was? Wie geht das denn? Nee, ich höre mir jemand anders an. Der sagt, man kann Schokolade essen, so viel man will, mit Kraft meines Denkens wird es gut gehen. So, und dann, so, nach dem Motto. Ich denke, ich weiß aber auch, dass dieses energetische Prinzip in den Worten ist ja enthalten. Es ist ja die Energie, die die Worte bilden. Und diese Energie wird aufgenommen. Und zu einem gewissen Zeitpunkt wird diese Energie ihre Wirkung vollbringen im Alltag, früher oder später. Daher, das, was hier passiert, ist absolut wichtig und brauchbar und hat seine Funktion. Und die Wirkung kann auch verzögert eintreffen. Und dann wird auch letztendlich der Intellekt verstanden. Das, was ich hier sage, ist eigentlich das Neutralste, was es gibt, wenn man genau zuhört.
Macht es einen Unterschied, ob ich, wenn ich dich höre, das geistig nachvollziehe oder ob ich das wie so ein, die Worte wie so ein Bach an mich vorbeirauschen lasse?
Das wird automatisch passieren. Das kann beides sein. Das kann beides sein. Die Menschen, die eher intellektuell sind, die werden es wahrscheinlich direkt erstmal versuchen nachzuvollziehen und zu verstehen und logisch in den Alltag umzudenken, wie man das interpretieren kann. Und andere werden es erstmal einfach aufnehmen oder einfach nur den Klang der Stimme hören und wahrnehmen. Und dann werden vielleicht manche Gedankengänge im Alltag erscheinen. Das ist verschieden. Das ist verschieden.
Du hast eben gesagt, wenn Menschen nicht mehr identifiziert sind, sondern wenn das Leben einfach durch sie fließt, ohne Ich-Gedanken, dass das grundsätzlich immer zum Wohle aller ist.
Ja.
Und dass man quasi auch alles zum Wohle aller benutzen kann oder eben auch in ganz anderer Weise. Geld ist ja nun ganz offensichtlich etwas, was man sehr gut als Werkzeug benutzen kann. Und wenn man jetzt sieht, dass da Menschen sind, die sehr viel Geld haben und das als Werkzeug benutzen kann, nicht auch ganz offensichtlich nicht zum Wohle aller, sollte man dann nicht einfach begrenzen, wie viel Geld einem Menschen zur Verfügung stehen darf, also wie viel jemand besitzen darf?
Ja, das ist auch wieder eine sehr schöne Frage. Das ist auch sehr gerne beantwortet. Das sind nämlich sehr schöne Themen, die sehr wichtig sind. Also schau, was du sagst, ist natürlich absolut korrekt. Wieso sollten, weiß ich nicht, 10% der Menschen mehr Geld haben als 90% der anderen weltweit? Das ist ja schon satanistisch. Wieso alleine in Deutschland gibt es so viele Kinder, die zu den Tafeln geschickt werden, weil die Eltern die nicht ernähren können? Und andere haben 3 Porsche in der Garage. Ja, natürlich ist hier etwas schiefgelaufen. Aber man kann sich hier nicht die Rosinen rauspicken. Es ist der Bewusstseinszustand. Schau, hier kommen die Naturgesetze, das Resonanzgesetz in Erscheinung. Wenn ich unbewusst bin, das heißt mich nicht voller Freude und Liebe fühle und total identifiziert bin als Konsequenz dadurch, dass ich nicht vor Freude und Seligkeit einfach bin, dann ist ja klar, dass ich nicht genug habe und den Hals nicht voll kriege. Also denke ich an meine Taschen und sehe die anderen nur als Konkurrenten. Und wenn jetzt der größte Teil der Menschheit in diesem Bewusstseinszustand lebt, ist ja klar, dass die Konstruktionen und Institutionen dieser Qualität entsprechen. Das heißt, unsere Politik, unser Geldsystem, unsere medizinischen Institutionen, unsere alles Systemen, unsere Schulen und so weiter. Aus welchem Bewusstseinszustand sind sie entstanden? Der Freude, der Fülle, ich will dienen, ich liebe es zu dienen, oder ja, nicht genug, ich will haben, ich will mehr. Überwiegend aus dem Letzteren. Ja, was beschwert ihr euch dann? Dass manche 3 Porsche haben und andere Kinder haben nichts zu essen. Was beschwert ihr euch dann? Das ist die Konsequenz. Was beschwert ihr euch dann über politische Systeme, über medizinische Ereignisse, über die ganzen Zahlen, die wir... Was glaubt ihr denn, die Pest und Seuchen und Plagen, dass irgendein Gott böse auf euch ist? Das sind die kein Schritt ohne Folge. Kein Schritt ohne Folge. Aus der Bewusstheit kommt das bewusste Denken, Fühlen und Handeln. Also entsprechend ist es dann draußen so. Dann brauchen die Menschen gar kein Geld mehr. Dann machen die das unter sich. Meine Organe arbeiten ja auch alle zusammen. Da sagt die Leber, hier, ich brauche das, hier, Niere, kannst du ausscheiden? Nö, ich brauche das und das Geld, sonst nicht. Nee, jetzt gerade, da würde ich ja umkippen, wenn meine Organe miteinander so umgehen, wie die Menschen miteinander als globaler Körper reagieren würden. Aber mein Körper ist ein bisschen intelligenter als der Bewusstseinszustand scheinbar im Außen. Und deswegen sagt er, nee, wir machen hier keine, du kriegst so und du kriegst so. Das Erstaunliche ist aber, wenn der Geist unbewusst wird, wird der Körper auch unbewusst. Und das ist der Grund, warum die Menschen krank werden. Die Organe kooperieren nicht mehr miteinander. Dann kommt die Übersäuerung. dann kommt die Krankheit letztendlich. Unter anderem natürlich. So. Und wie innen, so außen, hat Jesus gesagt. Wenn die Menschen nicht wissen, wer sie sind, nicht glückselig sind, denken, fühlen und handeln sie halt in Unwissenheit. Das ist das sogenannte Böse von mir aus, biblisch gesprochen. Dann ist der Körper krank und wie innen, so außen ist die Welt krank. Und dann haben wir das, was du gerade sagst. Wenn ich jetzt aufwache, denken, fühlen und handeln rein, Körper wird rein, natürlich heutzutage, wenn 7 Milliarden Menschen ins Becken pinkeln, auch wenn man wach ist, hat man dann Herausforderungen, muss man natürlich auch noch sagen, klar, aber ein Licht ist schon mal da. Dann trägt man das in die Welt. Und wenn das, ist es sehr ansteckend. Und dann, desto mehr Lichter angehen, dann sind wir nachher da, wo es heißt, was willst du eigentlich mit diesem Papier? Was willst du eigentlich damit? Es sind ja die Menschen, die die Häuser bauen, die Menschen, die das Essen anbauen. Es sind ja die Menschen, die die Autos bauen mit Papier. Das ist ja eigentlich nur, dass keiner jetzt das ausnutzt, dass er an der Quelle ist und den anderen beraubt. Solange die Menschen böse sind, weil sie nicht wissen, wer sie sind, brauchen wir Gesetze, brauchen wir Papier, brauchen wir diesen ganzen. Aber wenn wir alle Brüder und Schwestern sind, da braucht dein Kind doch keine Absicherung dir gegenüber. Es ist ja normal, dass du das beste Stütz an deinem Kind gibst. Aber da sind wir noch nicht. Und da werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell hinkommen. Nicht weil ich es schwarz sehe, sondern das sind so Sachen, die gehen ein bisschen zu weit vielleicht, wenn ich das jetzt alles andeute. Deswegen mache ich nur eine kleine Abkürzung da drinnen. Tag und Nacht haben ihren Zweck, den sie erfüllen. Auch wenn das Ego gerne ewiges Licht haben möchte. Aber wenn ewiges Licht da ist, ist das Ego nicht mehr da, was es gerne hätte. Es besteht die Möglichkeit, dass wir jetzt in eine etwas bessere Zeit kommen. Ich sehe auch eindeutig für die Menschen eine gute Zukunft. Aber wir sind jetzt gerade in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist und die jetzt genutzt werden kann, weil sie halt so offensichtlich ist.
Ich habe aber auch mal gehört, dass immer nur in der Geschichte der Menschheit eine bestimmte Anzahl von Menschen wach sein können. Das geht nicht anders. Und dass sich das auch nicht erhöht, die Zahl. Aber da würdest du was anderes sagen, oder?
Ich habe auch...
Und dann noch ein weiterer Gedanke. Ja. Wenn alle Menschen wach wären, dann würde die Welt auch nicht mehr funktionieren, weil das ganze Spiel dann nicht mehr funktioniert.
Das habe ich eben versucht anzudeuten, als ich sagte, ich sehe es im Moment nicht so. Und wir brauchen auch den Tag und die Nacht. Das habe ich damit gerade eben schon angedeutet. Aber ich muss natürlich als Heilungsangebot auch sagen, das Sein ist ein Mysterium. Ich weiß, dass es so, wie es ist, seinen Platz hat. Ich weiß, dass so, wie es ist, auch mal ein bisschen schwanken kann. Jetzt gerade ist es ja, also in den Weltkriegen war es ja etwas intensiver, das Leid. Jetzt ist es ja so eine Art Pseudo-Weltkrieg, in dem wir da spielen. Wir haben ähnliche Auswirkungen. Nur ohne Blut, aber ähnliche Auswirkungen von der Struktur her, wenn man mal so genau ein bisschen schaut. Und da ist es ja auch gerade wieder etwas mehr. Das heißt, es wird immer so ein bisschen sich ausbalancieren. So. Ich sehe auch so, dass es so bleiben wird, weil es so bleiben soll, weil es so letztendlich Sinn macht. Für das Ego ist es natürlich das ewige Licht interessant, wie ich bereits erwähnt habe. Aber letztendlich aus sich selbst heraus ist es nachher so auch nicht übel, wenn man weiß, worum es geht. Das Heilungsangebot ist immer da. Aber da ich weiß, dass das Sein, nicht ich weiß das, benutzt man eine Sprache, da klar ist, was das Sein ist, weiß ich, alles ist möglich. Auch der Nonsinn ist möglich. Ich würde also kein Buch schreiben, wo drin steht, niemals. Mhm. Ein Mysterium gibt es kein Niemals. Aber jetzt so unter uns nach Gefühl, wir sind gerade erst am Anfang. Der Anfang vom Ende ist gerade am Starten, wo die Menschen die Herausforderungen nutzen können. Und ich bin guter Dinge. Da wir ja jetzt wieder, das Wasser hat ja wieder seinen Weg gefunden. Jetzt haben wir halt diese Online-Portale, ja, mit denen wir halt, das Wasser findet seinen Weg. Ich bin guter Dinge.
Wenn die Welt ist, wie sie jetzt ist, eben, dass ein großer Teil der Menschen identifiziert ist, wäre es dann nicht sinnvoll, strikte Regeln zu haben, wie man Macht irgendwie eindämmt, also weil sie eben so leicht missbraucht werden kann.
Wer soll die Regeln denn machen, wenn alle identifiziert sind? Guck mal.
Das kann auch, also ich sehe mich schon identifiziert, aber ich könnte die Regeln, also mir sind die Regeln schon klar, die da sein müssen. Oder die, durch die eine Demokratie geschützt wird.
Ich kann dir ein Kompliment schon mal machen. Wenn alle Menschen, wenn der größte Teil der Menschen so wie du wären, hätten wir schon eine wundervolle Welt. Das Kompliment kann ich direkt schon mal machen. Also da unterschätzt dich mal nicht. Gut, schau, Sache so. Machen wir mal eine Zahl. Ich habe keine Analysen. Ich kann das ja nicht recherchieren. Ne? Wenn es, sagen wir mal, was ich 7 Milliarden Menschen gibt von mir aus, dann können wir jetzt einfach mal so imaginär sagen, gefühlt sind vielleicht 20% davon bewusst. Ich will nicht sagen, scheinbar aufgewacht, aber sehr bewusst. Oder man kann ja, in der Einheit kann man eh nicht differenzieren, ne, wie ihr wisst, zwischen wach und nicht wach. Aber scheinbar sind vielleicht davon 20% bewusst und so. Und 70% sind scheinbar am Schlafen. Jetzt, wer sollte diese Regeln denn machen? Diese 20%, die haben doch gar keine Macht über die 70%. Es ist ja immer so, die Herde, die die meiste Anzahl hat, die führen. Das ist die Machtelite in dem Sinne dann. Das heißt, wenn es ist ja auch nicht so, dass das als Beispiel, ich meine das jetzt auch neutral alles, ja. Es ist immer so, diejenigen, die in der Mehrzahl sind, bestimmen über die, die in der Unterzahl sind. Das ist immer so gewesen und es wird in der Regel so sein. Natürlich kann jeder für sich selber bestimmen. Ich kann sagen, so Leute, ich gehe in den Urwald, ich gebe meinen Personalausweis ab, ich melde mich ab, ich gehe hier ins kalonische Kirchenrecht und raus hier aus dem Kommerz. Gut, kann ich machen. Dann gehe ich in den Urwald, bin ich auf mich gestellt. Was kann ich machen, wenn es noch einen Urwald gibt, der nicht registriert ist? Aber solange ich in diesem System bin, muss ich mich anpassen. Wenn ihr alle eure Stimme abgibt, dann kann ich nicht sagen, hallo, ihr habt mich nicht gefragt. Nein, dann muss ich auch das tun, was dann andere über mich entscheiden. Und so kann ich diese Regeln nicht machen. Ich sage, guck mal, du hast so viel. Die haben alle Hunger. Willst du nicht ein bisschen oder solltest du nicht ein bisschen? Nö. Ja, gut. Polizei, der will sein Reichtum nicht abgeben, was er sich erwirtschaftet hat. Ja, das geht nicht. Die 20%. Hör mal, ein Heiliger, glaubst du, der wird Präsident? Glaubst du, in den Vereinigten Staaten wird ein Erleuchteter auf dem Stuhl sitzen und sagen, Wohl und Frieden für alle und dann irgendetwas machen, wo das Geld langsam die Kontrollfunktion verliert, die imaginäre Handschelle verliert, dass dann nachher keiner mehr sagen kann, ich habe so viele Millionen, ich kaufe mich überall frei, weil jetzt ist ja Geld gleichgeschaltet, weil alle haben ja genug. Die Macht ist ja da drin, dass der eine mehr und der andere weniger hat. Das ist ja die Kontrolle über diejenigen, die weniger haben. Glaubst du, ein unbewusster Mensch würde diese Kontrolle aufgeben? Jemand wie ich wird niemals in so einer Institution nur einen Fuß reinsetzen können. Niemals. Es sei denn, ich schauspiele gut. Das würde ich noch hinkriegen, wenn es sein muss. Aber ich würde mich eher übergeben, als so einen Stuhl dann einzunehmen zu wollen. Und das ist halt der Punkt. Es ist immer so gewesen. Es wird immer so sein. Wie viele Jünger hatte Jesus? 12. Und nicht 20 Millionen, 12, ja, das ist immer so. Und dann kamen die Soldaten, ja, dann war das Kreuz da. Es ist immer so, es wird immer so sein. Und wir werden sehen. Die Lösung liegt im Bewusstsein. Wir müssen in uns zurückschalten. Wie soll ich das sagen? Die Umkehr muss passieren. Jeder muss vor seiner eigenen Tür kehren und das in die Welt bringen. Und dann haben wir die Veränderung. Und nicht darauf warten, dass die anderen es machen. Und wie gesagt, es gibt kein Medikament, was glücklich macht. Und es gibt keine gewählte politische Partei, die uns erlösen wird. Die Verantwortung, immer irgendein Medikament oder irgendeiner Politik abzugeben, das kann nur in Enttäuschung und Verzweiflung und in Elend und in Krankheit enden. Also guckt euch die Tagesthemen an, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr andere haben wollt, hier.
Naja, also in meinen Augen hat das Leben für alles ist Potenzial da, ne? Also auch für weise Führer oder weise Gesetze und Anwendung davon. Also das Leben kann alles machen und von daher bin ich auch optimistisch.
Würde ich auch bleiben. Ist auch die Natur der Sache. Weißt du, wenn du weißt, bist du automatisch optimistisch und du weißt auch, dass alles möglich ist. Aber es gibt da so eine Grenze zwischen Optimismus und Größenwahn. Da gibt es einen Unterschied. Aber ich weiß, was du meinst. Nein, nein, die Möglichkeit besteht. Aber ich glaube nicht in der nächsten Zeit. Aber mal gucken. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht, vielleicht kommt ja doch. Versuch doch mal zu kandidieren als Kanzler. Vielleicht.
Geht so ganz einfach, ja.
Das geht ganz einfach.
Ich will dich direkt.
Ja.
Ja, mal gucken, was
kommt. Zwei Stimmen schon.
Wir wählen dich.
Ja. Ja, wie sieht es mit Fragen aus?
Ja, mir sind die Fragen ausgegangen.
Nee, schon nach einer Stunde und
dann. Also ich bin eigentlich immer noch bei Gottes Liebe. Und eben hast du ja gesagt, unbewusste Menschen. Und heißt denn unbewusst, dass man Angst hat? Und ich habe den Gedanken einen Schritt weiter. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Ja. Also heißt es, wenn man unbewusst ist, lebt man eigentlich in Angst und will sich verteidigen, braucht Geld, braucht Macht, braucht alles Mögliche.
Ja. Ist alles richtig, was du, also so gesagt, ist alles richtig, was du sagst.
Dann reicht es doch eigentlich, wenn man die Angst fühlt, oder? Wenn man richtig die Angst fühlt, zu sterben oder was weiß ich, warum man sich verteidigen muss, dann ist doch automatisch der Grund da, oder? Die Liebe.
Ja, Liebe ist im Prinzip, ja, wir machen ein System jetzt draus. Liebe ist das, was schaut. Und Angst ist das Ungeschaute. Oder das nicht richtig Geschaute. Und wenn du deine Ängste wahrnimmst, ohne was mit ihnen machen zu wollen, aber es wird ja automatisch immer irgendwas passieren. Weißt du, wir können ja nicht sagen, ich tue jetzt nichts mehr. Weil ich sitze ja hier, ich rede, ich bewege mich, ich werde ja irgendwann mal was trinken. Also relativ gesprochen können wir eh nichts tun. Wir atmen, ne, und so weiter. So, das heißt, das Handeln wird ja automatisch vonstatten gehen. Aber, oder das Wirken. Liebe ist, wenn der Verstand beaufsichtigt ist. Das heißt, wenn der Verstand gesehen wird, wenn er wahrgenommen wird, dann ist automatisch Liebe da. Und die Liebe kann sich dahingehend vertiefen, dass nur noch Liebe ist. Dann gibt es keinen Verstand mehr, kein Sehen mehr und nichts Gesehenes mehr. Da ist Seher, Sehen und Gesehenes eins. Und dann geht das Handeln weiter als Liebe. Das wäre so der Höhepunkt, was man in Indien Erleuchtung nennt. Eins mit Gott, könnten wir auch sagen. Aber solange das scheinbar nicht klar ist, und wenn es scheinbar nicht klar ist, ist es auch schon das, weil das das Ungetrennte, das Ungeteilte ist, also scheinbar, wenn das nicht klar ist, dann ist die Angst da. Die Angst ist dann da nach dem Motto, ich bin etwas Getrenntes, ich bin vergänglich, ich bin angreifbar und ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen. Und dann kommt die Angst und logischerweise die Konditionierung aus der Kindheit, die natürlich verstärkt wird durch das Gefühl der Trennung und der Sorge und der Nichtbasis von Liebe, weg mit der Angst, weg, weg. Und dieses Wegschieben verstärkt sie und erschafft sie immer wieder neu in anderen Lebensumständen. Und Jesus sagte, fürchtet euch nicht. Das ist der direkte Impuls zu sei, was du bist. Liebe, Liebe kennt keine Angst. Und in dem Moment, wo du dann anfängst, die Angst zu sehen, passiert die Trennung zwischen dir und der Angst oder dem Bewusstsein in der Angst von mir aus. Und nach erkennst du, du bist nicht die Angst. Nach und nach verliert die Angst ihre Wirkung und sie wird integriert statt weggeschoben. Sie wird aber auch nicht extra rangeholt, um sie schnell auszufühlen, um irgendwo anzukommen. Das passiert automatisch. Mal wird sie mehr weg sein, mal wird sie mehr kommen. Aber irgendwann mal passiert es, dass die Wirkung von Angst da aufhört. Und dann geht sie in dem auf, was wahrnimmt, was du wirklich bist. Und dann ist er nur noch Liebe. Und dann ist wieder das Göttliche, das Einssein. Und bis dahin könntest du die Ideologie verfolgen, Gott ist Liebe. Du weißt aber noch nicht, was Gott ist, weil du hältst Gott noch für ein Objekt. Statt du sagst, da ist nur Einheit, statt du sagst, da ist nur das Non-Duale, sagst du dann halt, da ist nur Gott. Du machst aber aus allen drei noch getrennte Schablonen. Wenn du wirklich weißt, wer oder was Gott ist, ist dann nur noch Gott. Und keiner mehr, der sagen kann, Gott ist die Wahrheit. Und das ist das Geheimnis, wo Jesus sagte, ich und mein Vater im Himmel sind eins. Am Anfang hat er gesagt, nicht ich wirke, sondern mein Vater durch mich. Das ist noch eine Art Dualismus drinnen. Aber gleichzeitig, ich und mein Vater sind eins. Das ist klare Verständnis. Es ist im Grunde genommen etwas ganz Simples. Der Verstand, der muss daraus eine große Sache machen, weil er will ja am Leben bleiben. Und sein Lebenselixier ist die Suche, das Suchen. Und wie gesagt, dem Verstand ist es ganz gleich, ob man nach viel Geld sucht, nach dem perfekten Partner oder nach Hollywood, nach Berühmtsein oder nach Erleuchtung, nach Einssein oder nach Gott. Dem Verstand ist es total egal. Hauptsache, die Energie von Suche, er überlebt. Durch die Energie von Suche, genau. Und die Suche, jetzt ist etwas ganz Entscheidendes, was ich sage. Gut aufpassen. Hier ist eigentlich nur das Ungeteilte. Das Denken erschafft die Welt. Das Denken erschafft das Leben. Das Denken erschafft den Tod. In Wahrheit ist ja schon alles das Ungeteilte, das Ewige, das Göttliche, das ewige Leben. Und dieses Denken erschafft letztendlich auch die energetischen, oder erzeugt die energetischen Ladungen von Trennungen und von Machen und von Tun und so weiter. Von den ganzen Missverständnissen. Und jedes Mal, wenn das, was schaut, als offenes Fenster, als Heilungsangebot, um wieder nach Hause zurückzukehren, sich mit dem Denken und der energetisierten Suche des Denkens identifiziert. Und das ist ja das, was ich meinte mit noch einem Projekt, noch einem, noch mal das und noch mal das. Die Sachen selber sind ja göttlich, die sind ja nicht schlecht. Ich kann mich ja jetzt auch hinsetzen und Mantras singen. Das ist ja die Einheit, da kann man ja nichts falsch mitmachen. Aber es geht nicht um das Was und das Wie. Solange alles weitergeht mit dem Wie als identifiziert sein, open end, es hört nicht auf. Es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter und immer weiter. Und wenn einmal die Vergebung passiert oder das Zurückblicken, die Umkehr, das nach innen schauen und sehen, hey, das sind Gedanken, die spirituelle Suche, sind Gedanken. Dass ich das hier alles als getrennt von mir empfinde und Angst habe und mich unsicher fühle. Ich fühle mich unglücklich. Das kannst du wahrnehmen, dass du dich unglücklich fühlst. Der Seher ist nicht das Gesehene. In dem Moment Spalt, Hoffnung, Licht. Ah. Und es kollabiert. Das ist jetzt sofort hier. Peng. Keine Zeit. Nur Gedanken sind die Zeit. Es gibt keine Zeit. Es gibt keine Sekunde. Es ist nur ein Gedanke. Aber es kommt ja sofort wieder ein neuer Gedanke. Fupp. Und sagt, nein, komm. Das braucht aber mindestens jetzt eine Stunde. Pass auf, ich höre mir das Video jetzt erstmal an. Warte bis heute Abend. Dann mache ich mir einen Tee, setze mich bequem auf die Couch. Dann höre ich es mir nochmal an. Dann überlege ich nochmal richtig. Und dann... Das sind Gedanken. Wenn du die siehst, hat es nie begonnen. Und du jeden einzelnen Gedanken auf relativer Ebene, das ist dieses Binden, wie es nachher wieder entbunden werden soll. Wenn du jeden Gedanken siehst, ist nie was passiert. Und dann sagen die Menschen, ja, ich sehe aber jeden Gedanken. Ja, aber diesen Gedanken siehst du ja nicht, dass du gerade sagst, ich sehe ja jeden Gedanken. Das ist auch ein Gedanke, dass du sagst, dass du jeden Gedanken ja siehst und nichts passiert. Und da haben wir es schon. Versteht ihr, wie subtil das ist? Ihr habt hier einen Dieb, der sich als Polizist verkleidet. Und der will mit euch jetzt den Dieb suchen gehen. Das ist die Situation. Das ist eure scheinbare Situation. Aber die Heilung ist da. Ihr seht ja mich. Ihr seht ja euch da sitzen, wie ihr mich seht. Ihr nehmt ja wahr eure Gedanken auf das, was ihr gerade seht. Die Gefühle, den Körper. Ihr fühlt vielleicht den Boden, auf dem ihr gerade steht oder sitzt. Es ist ja da. Das Heilungsangebot ist ja da.
Super.
So, ich bin jetzt nicht mehr unbedingt auf der Suche nach einem noch längeren Interview. Aber Vincenzo, wenn du gerne noch was hast, über das du sprechen möchtest, vielleicht über deine momentanen Angebote, wie Menschen dir begegnen können.
Ja, gerne. Ja gut, in der heutigen Zeit muss man halt das Beste draus machen. Das heißt, meine Webseite heißt unainzweites.com und dort biete ich Einzelsitzungen an. Die kann man über, ja, das haben wir für Portale, Skype, Zoom oder übers Handy oder wie auch immer. Dann biete ich die Satsangs immer noch an, aber dann halt als Online-Satsang. Die Wirkung ist da. Es ist von Auge zu Auge möglich, mit Ton, mit Sprechen, über auch, das kennt ihr alle, über Zoom oder über Skype oder wie auch immer man das machen kann. Zurzeit mache ich es über Zoom. Das biete ich auch an. Das mache ich jetzt meistens jedes Wochenende. Da kann man auch auf meiner Webseite nachschauen. Und ja, den Live-Chat habe ich auch noch. Auf meinen, da werden auch die Videos veröffentlicht, auf meinem YouTube-Kanal Meditation TV. Natürlich auf Jetzt TV könnt ihr es direkt euch live anschauen. Über Webstream geht es auch.
Dienstags immer, ne?
Genau, dienstags ab 20.20 Uhr, also 2020. Ja, ein Buch. Der De Beer Verlag hat mein Buch veröffentlicht. Vom einfachen Finden des Glückes über den Sinn des Lebens. Das biete ich auch an. Das kann man auch in jedem Buchhandel sich zulegen, wenn man möchte. Das sind so jetzt die derzeitigen Angebote, die möglich sind. Und sobald natürlich eine Öffnung oder ein grünes Licht wieder passiert, biete ich natürlich wieder Satsangs in Deutschland, Schweiz, Österreich und Retweets natürlich auch wieder an. Und ja, aber erstmal halt haben wir diese Möglichkeiten, die ich anbiete. Und ja, mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal Meditation TV abonniert und teilt. Das freut mich natürlich auch immer wieder. Das wäre so das, was ich jetzt noch zu sagen gehabt hätte.
Gut. Sind bei euch noch Fragen eingetrudelt? Oder?
Nein, nicht mehr.
Nee, bei mir auch. Nee.
Gut, dann ja, vielen Dank für das schöne Interview.
Ja, danke schön ja, auch.
Danke.
Danke.
Auch sehr, sehr gerne und auch danke für die tollen Fragen, für die wunderbare Gesellschaft. Es tut immer wieder gut, mit offenen, netten, leuchtenden Menschen auch zu tun zu haben, die ein großes Verständnis dafür haben und das auch weiter in die Welt bringen. Das ist eine sehr große Bereicherung auch und das weiß ich sehr zu schätzen. Da nochmal danke an alle, die jetzt auch hier zuschauen, die dieses Aufgenommene auch in die Welt tragen. Danke, dass es euch gibt und danke, dass ihr das macht. Dankeschön.
Danke. Okay.